Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin, live am Montagvormittag. Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Nobbe Walter. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Malze, hallo, grüß dich.
Als Pilzsachverständiger bist du heute hier. Wie ist die Pilzsaison 2020 bisher?
Eigentlich gar nicht so schlecht. Also natürlich gab es in den Phasen, wo es weniger Regen gab, gab es keine Pilze. Aber selbst jetzt, ich war jetzt im letzten Wochenende wieder im Schwarzwald, kann auch sagen, in welcher Richtung, und zwar Bad Liebenzell, Bad Wildbad, die Richtung. Und zum ersten Mal in einem ganz fremden Wald und habe echt viele Steinpilze gefunden. Und auch es gab auch große Glucke, es gab auch hervorragende Rotfußröhrlinge, die schmecken auch wirklich toll. Und ja, also bin zufrieden, das ist wirklich nicht schlecht.
Also du bist, neue Plätze scouten geht auch immer noch, weil das heißt ja immer halt, man geht zu Plätzen, die kennt man schon sein ganzes Leben.
Ja, aber es ist einfach so, ich komme jetzt seit 50 Jahren in den Wald, mich reizt es vor allen Dingen, in neue Gebiete zu gehen und das neue Entdeckungen zu machen. Das ist ja auch was Tolles, was Neues ist, ist ja immer was Tolles.
Wie hat es bei dir angefangen? Wann bist du das erste Mal Pilze sammeln gewesen?
Ich war zum ersten Mal mit 5 Jahren mit meinem Vater, aber ich muss dazu sagen, wir hatten Nachbarn, 3 Gastarbeiter aus Bayern, aus dem tiefsten Bayern. Es gab für die Leute wenig Geschäft und Arbeit, deswegen waren die bei uns und haben in den Steinbrüchen gearbeitet. Von der Verrätsandstein haben die abgebaut. In 3 verschiedenen Steinbrüchen hat es einen Wohnhof gegeben. Und dann haben die gesagt, Wolf, gehst mal mit in die Schwammel. Mein Vater, was sind Schwammel? Haben sie die mal erklärt, das sind Pilze, aber die haben hauptsächlich nur Pfifferlinge gesammelt. Das hat mich irgendwann gelangweilt. Ich war von vornherein begeistert. Mein Vater hat mich mitgenommen, mein Bruder auch. Und dann, mir war das irgendwann, da sind wir Rentner gekommen mit ganz vielen verschiedenen farbigen Pilzen. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn das? Herr Bude, das ist das und das. Und dann haben sie mir das nach und nach erklärt. Und immer mehr habe ich mich in das Ganze selber reingearbeitet. Und mit 6 war ich zum ersten Mal alleine im Schönbuch bis nach Waldebuch gelaufen. Da habe ich glaube auch die Polizei gesucht. Abends. Und da kam der Walter, der kleine Norbert Walter aus dem Wald raus mit 2 Körben gefüllt mit wunderbaren Speisepilzen. Alles waren Speisepilze.
Kein Fehlgriff?
Kein Fehlgriff, nicht einer.
Mit 6 Jahren?
Ja.
Das ist Legende.
Das ist Legende. Das ist genial.
Du bist allein losgezogen, hast keinen Bescheid gesagt, oder?
Meine Eltern wussten, dass ich in den Wald gehe. Die haben gedacht, ich sammle Pfifferlinge. Aber ich habe durch die mehrfach Fragen und natürlich Begeisterung und auch danach lesen und auch Bilder angeschaut, wie die Pilze aussehen, bin ich von Frohndorf nach Waldebuch gelaufen. Also durch den Wald. Hab 2 Straßen überquert, das war's.
Aber verlaufen hast du dich noch nicht?
Nee.
Du hättest auch wieder zurückgefunden, aber es wäre ein bisschen weit worden.
Ich habe zurückgefunden. Ich kam aus dem Wald raus und kam irgendwie gerade eine Streife entgegen. Ah, bist du der Nobbe? Ja, der bin ich. Wieso? Ja, das ist lange, lange her, aber es war auf jeden Fall Fakt.
Und dann von da an jedes Jahr oder wie?
Und dann halt jedes Jahr. Und ist, ja, wenn die Pilzsaison begonnen hat, es ist ja so, das habe ich jetzt gesagt, wenn die Pilzsaison begonnen hat, eigentlich ist die Pilzsaison das ganze Jahr über. Es gibt das ganze Jahr über im Wald Pilze. Ja, natürlich habe ich das nach und nach erst auch lernen müssen, welche Pilze wann denn kommen. Ich war jahrelang, jahrzehntelang nicht im Wald im Frühjahr und da wachsen eigentlich einer der besten Pilze, die Morcheln. Die wachsen halt nur im Frühjahr. Im Sommer kann ich keine Morcheln finden. Und die schmeckt mir zum Beispiel persönlich am besten.
Wie kann man Geschmack von Pilzen beschreiben?
Also ich sage es mal so, ein Zwiebelkuchen schmeckt anders als ein Apfelkuchen. Da ist das schon in sich erklärt, dass es verschiedene Geschmäcker gibt. Klar, wenn man Mischpilzgemüse macht, dann kann man keinen Geschmack mehr so eigentlich definieren. Aber es gibt auch Pilze, die sind essbar, aber haben keinen Geschmack. Also kann man Zeitungspapier anbraten und Zwiebeln hinzugeben und Gemüsebrühe ablöschen. Und Pfeffer, Salz, dann schmeckt das genau gleich wie manche Pilze. Aber die interessieren mich nicht. Ich sammle 112 Pilze, verschiedene Pilze, die haben alle 112 einen eindeutig definitiv verschiedenen Geschmack.
Und die mischst du dann gar nicht miteinander, oder gibt es auch
welche, die dann... Ich mache schon auch mal Mischpilzgemüse, weil das halt auch toll ist, das mal zu essen. Ja. Aber eigentlich hat jeder Pilz eine eigene Zubereitungsart.
112 ja. Verschiedene?
Das ist mein Kennzeichen auf dem Auto, das weiß jeder. 112, TNW 112, H.
H? Das ist auch also ein Oldtimer, oder was?
Ja.
112 verschiedene Pilze, und die kannst du alle auseinanderhalten.
Die definieren. Haben definitiv einen ganz eigenen Geschmack. Das ist, also die haben wirklich einen Eigengeschmack, der so schmeckt, wie er schmeckt. Und ein Morchel schmeckt ganz anders wie ein Steinpilz. Und Pfifferling schmeckt eigentlich auch wieder ganz anders wie ein Morchel oder wie ein Steinpilz. Das ist die Tontrompete, die Herbsttrompete. Wieder ein ganz anderer, so, eher so ein artiger, muffiger Geschmack, aber trotzdem ein toller Pilzgeschmack.
Ja, genau, diese Beschreibung des Geschmacks. Beim Wein gibt es da ja so endlos viele Sachen und so. Welche Worte benutzt du da gern? Erdig, muffig? Was gibt es denn sonst noch dann für?
Leicht würzig, scharf, kann auch mal sein, scharf. Also, ja, es gibt auch manche Pilze, zum Beispiel den Blutreizger, also die Edelreizger, das sind Reizger, sind Milchlinge, die aber eine Karotine Milch rausgeben. Allerdings ist es so, die muss man rausdrehen aus dem Boden. Ganz wichtig, also wer Pilze, die Reizger abschneidet oder ein Brätling abschneidet, ein Brätling hat einen Fischgeruch, der riecht nach Hering. Der riecht ohne Witz nach Hering. Und wenn man die abschneidet im Wald, dann verliert er den Geschmack während des Sammelns, bis du zu Hause bist, schmeckt er nach nichts mehr. Also deswegen rausdrehen diesen Pilz, rausdrehen vorsichtig und leicht säubern und die Entsäuberung dann daheim machen. Das sind die zwei Pilze, die man daheim säubert. Alles andere kannst du abschneiden oder auch rausdrehen. Rausdrehen ist immer besser. Und dann an Ort und Stelle putzen, ja, und dann zubereiten. Und dann hast du auch wirklich ein tolles Ergebnis. Weil wenn du den Reizger abschneidest und der saftet karotinrot, dann entwickelt er eher Bitterstoffe, bis er zu Hause ist, schmeckt er eher bitter, der Pilz. Wenn du ihn aber frisch zubereitest und daheim erst gleich, nachdem du geputzt hast, in die Pfanne legst und er verliert keine Milch, dann schmeckt er hervorragend. Hervorragend.
Woher weiß man sowas?
Durch erstens Lesen, zweitens durch Austausch mit auch Pilz-Sachverständigen und auch mit Pilzkennern, drittens mit internationaler Küche und viertens durch eigene Erfahrung. Ich experimentiere gern und hoffe mir auch, dass was Gutes dabei rauskommt. Wenn nichts Gutes dabei rauskommt, dann geht es wieder zurück. Es wird nicht weggeschmissen, aber dann wird es halt nicht erwähnt. Dann ist es halt nicht so, das, was ich mir erwünscht habe. Ich habe ja schon Gastronomie gemacht. Dann habe ich allein im Schützenhaus Tübingen, war es, glaube ich, 120 Rezepte, was ich entwickelt habe. Also das hat keiner vorher gemacht. Und das ist halt dann das, was mich am tollsten interessiert.
Experimentieren, ist das nicht auch ein bisschen ein Risiko bei Pilzen?
Wenn man weiß, es sind Speisepilze, gibt es kein Risiko. Risiko gibt es nur, wenn man Pilze mitnimmt, die ganz klar nicht definierbar sind für manche Leute oder die nicht wissen, was sie mitnehmen. Und das ist ja auch lebensgefährlich. Also, und es kann auch wenn es nicht lebensgefährlich ist, kann es irreparable Schäden verursachen. Durch das Essen von unbekannten Pilzen. Das macht man einfach nicht.
Aber viele Pilze sehen so ähnlich aus.
Es gibt genügend Hinweise, wie Pilze aussehen oder was es für ein Pilz sein soll. Ganz wichtig, ganz entscheidend wird dann am Schluss, wenn es gar nichts, also wenn keiner mehr weiter weiß, man nimmt den Pilz, stülpt eine Tasse drüber auf ein Zeitungspapier. Oder wenn man weiß, dann kann man auch ein farbiges oder rotes, gelbes, grünes, schwarzes Papier nehmen, weil es gibt auch Weißsporen. Und weißem Papier, Weißsporen ist eigentlich etwas schwierig, weil die Sporen sind schlecht sichtbar. Also, aber klar, wenn man es über die Tasse drüber stülpt, über den Pilz, nach 2-3 Stunden hat der Pilz ausgespurt. Und dann kann man im Sporenpulver erkennen anhand der Farbe, es kann nur der und der Pilz sein. Weil viele Pilze sind sich zwar ähnlich, aber die haben definitiv andere Sporenpulver.
Und was ist das genau, dann Sporenprüfer? Man legt es auf Papier und wie? Dann gibt es irgendeinen
Die Sporen, Test? Das sind ja die Samen des Pilzes. Durch die Aussporung vermehrt sich der Pilz. Bei manchen ist es so, dass sie, so wie im Schopf hinlegen zum Beispiel, das ist ja einer der schönsten Pilze, das sieht so glockenmäßig aus, der kommt oft in Gruppen vor. Allerdings soll man den nicht am Straßenrand mitnehmen, weil da ist er nimmt halt auch viele, gilt für alle Pilze, viele Schadstoffe, Schwermetalle auf. Also lieber im Wald drin, auf den Wegen wächst er. Und das ist der sogenannte Spargelpilz. Also Schopfdinding ist gleich Spargelpilz. Und das ist ein wunderbarer Pilz, schmeckt hervorragend. Und der löst sich aber, wenn er leicht schwarz, wenn er leicht violett, der wird so, lila, violett, schwarz. Und wenn der Wald schwarz, löst sich der Pilz auf und ist innerhalb von einem Tag verfallen. Da liegt dann nur so eine schwarze Lache auf dem Boden. Und durch das vermehrt sich der Pilz. Das sind die Sporen, die verursachen auch die schwarze Lache. Und so vermehrt sich der Pilz. Andere Sporen werden durch Tiere oder durch Menschen, durch Pilzsammler übertragen, weiter durch den Wald getragen. Und das ist hauptsächlich das Thema, was ich dir da mal gesagt habe, das, was ich wirklich nicht verstehe, ist, Das, ja, da kommen wir aber später drauf. Aber so, und auch durch den Wind werden die Sporen vermehrt. Allerdings durch Stürme werden die Sporen zu weit verteilt, sodass kein Pilz mehr, kein Nachwuchs mehr entstehen kann.
Wie, ja. Wieso das?
Also, wenn es einen Sturm gibt, während sich der Pilz, ein Pilz enthält bis zu 3 Milliarden Sporen. Ein Pilz. Ein einziger Fruchtkörper. Das, was wir sammeln, sind ja nur die Fruchtkörper. Das ist nur oberirdisch. Der Pilz ist ja unterirdisch. Aber die Pilze, die wir sammeln, C und C, das sind ja nur die Früchte von dem Pilz, von dem Myzel, das unterirdisch wächst. Und es gibt verschiedene Pilze, die haben verschiedene Fortpflanzungsmöglichkeiten. Manche, die, wenn sie aufklappen, also fast viele Pilze sind so, so kegelrund, also so kreisrund, wie ein Ball. Auch die Wulstlinge, also für die Knollenblätterpilze, Fliegenpilze und so weiter, sind richtige Kugeln. Und irgendwann gehen sie auf und beim Aufgehen verteilen sie den Pilz, die Sporen kreisrund. Deswegen gibt es auch sehr viele Hexenringe. Hexenringe sind nichts anderes als kreisrunder Auswurf der Sporen. Und ja, und da entstehen dann Hexenringe. Man sieht man dann also einen Pilz am anderen wie ein Ring, Durchmesser bis zu 20 Meter. Ja.
Aber wie kann es sein, dass der Durchmesser so groß wird, wenn der Pilz selber sein Durchmesser ist ja nur ein paar Zentimeter?
Ja, aber es gibt ja Pilze, die werfen also tatsächlich ihre Sporen kreisrund mehrere Meter aus und da entstehen halt diese Hexenringe.
Hexenring, woher kommt das dann? Hat es dann auch so, ist das
kommt
so was Mittelalterliches?
Ja, genau, du hast richtig erwähnt, aus dem Mittelalter kommt das Ganze. Das ist, damals haben die Leute ja gedacht, das ist Hexerei. Das ist, wie kann das sein, dass innerhalb von 2 Tagen im Wald plötzlich Ringe da sind? Hexenringe, klar.
Und hat es dann auch schlimme Folgen gehabt oder wurde da jemand dafür verantwortlich gemacht? Weißt du darüber was?
Darüber weiß ich nichts, aber es gibt ja auch zum Beispiel den Hexenröhrling. Es gibt zwei verschiedene, den Flockenschädigen und den Netzschädigen. Der Netzschädige, der ist weniger genießbar, also der verursacht im Genuss mit Alkohol zusammen heftige Magen-Darm-Probleme. Der ist Magen-Darm-giftig. Der ist nicht tödlich giftig, aber der ist Magen-Darm-giftig. Beim flockenschädigen Hexenröhrling, einer der besten Pilze, finde ich, vom Geschmack her, der nennt sich auch Schusterpilz, ist es so, dass man muss den auch gut hochbraten. Das gilt für alle Pilze. Gut hochbraten und dann kann man auch Alkohol dazu trinken. Also Bier, Wein, egal, alles gut. Aber beim flockenschädigen Hexenröhrling, der das macht, macht es nur einmal. Beim Netzschädigen, der wird es nie wieder vergessen.
Warum gerade in der Kombination? Nur ohne Alkohol macht nichts oder was?
Ohne Alkohol ist er leicht magendarmgiftig, aber der verursacht vor allen Dingen im Genuss mit Alkohol in Verbindung, da entstehen chemische Prozesse dann halt und der verursacht dann heftige Magen-Darm-Probleme. Und noch gefährlicher, also noch übler ist der Faltentindling. Der Faltentindling, 3 Tage vorher, am Tage des Genusses und 3 Tage danach ist kein Alkohol möglich. Der, was das macht, macht es nur einmal. Das ist schon eine Woche lang nur am Speien und am Kotzen.
Schon mal gemacht?
Nein, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe keine Lust auf solche Probleme.
Und warum ist das mit dem Durchbraten besonders wichtig? Gibt es nicht auch Pilze, so ein Champignon kann man doch auch roh in Salat machen?
Ja, aber habe ich heute erst noch mal nachgeschlagen. Selbst bei Zuchtchampignons ist es so, dass es für den Menschen unverträglich Eiweiße enthalten sind, die auch schadhaft sein können. Also ich rate davon ab, auch Champignons, egal welchen Pilz, roh zu essen. Weil die meisten Pilze sind roh giftig. Oder enthalten schlecht abbaubare Eiweiße oder Zellstrukturen, die der menschliche Körper nicht richtig verdauen kann. Ja? Also Pfifferling zum Beispiel, der verlässt den Magen-Darm-Trakt völlig unverdaut. Der enthält 0,000000 Periode Speisewert. Ein Pfifferling muss man deswegen immer klein schneiden, so klein wie möglich klein schneiden, weil es ist sowieso ein schwer verdauliches Lebensmittelpilz. Ja, die ganzen Zellstrukturen sind anders. Ja, und immer Pilze klein schneiden. Und ein Pfifferling ist einfach nur, er schmeckt halt toll, hat einen guten Geschmack, aber es ist auch alles am Pfifferling. Das hat sonst keinen Wert für den menschlichen Körper.
Keine Vitamine oder sonst nix. Irgendwas da drin?
Obwohl, nein, er hat keine Vitamine. Es gibt viele Pilze, die haben Vitamine. Vitamin B1, B2, D, A, C. Gibt es massiv viele Pilze, die das enthalten und auch wichtige Eiweißlieferanten. Also zum Beispiel der Steinpilz, Fichtensteinpilz, enthält 5,5% Eiweiß. Die Milch enthält 3,5% Eiweiß. Also nicht so schlecht.
Und das mit dem Durchbraten nochmal, was macht das dann? Das verändert die
erstens
Struktur?
So, habe ich gerade unterbrochen, aber es ist so, Pilze allgemein, es geht auch darum, zum Beispiel wenn ein Fuchsbandwurm, also, oder wenn irgendwie Keime drin sind, ist es immer besser, man breitet den Pilz länger durch, um den wirklich abzutöten. Fuchsbandwurm bei 80 Grad, 70 Grad, 70 oder 80 Grad, 80 Grad sind es klar, plus ist kein Ei des Fuchsbandwurms überlebensfähig. Das geht nicht. Wobei der bei minus 80 Grad noch überlebt. Bis zu minus 80 Grad überlebt der Fuchsbandwurm. Also einfrieren nützt nichts bei 18 Grad. Es nützt nichts. Und Fuchsbandwurm, okay, kann man darüber streiten, wie viel es da noch gibt, wo die einen Fuchsbandwurm haben, weil es wurde ja in Tübingen, in der Umgebung, im Schwarzwald, wurde ja massiv viel Köder abgeworfen mit dem, dass die Füchse, dass was den Fuchsbandwurm abtötet. Also ich glaube, das ist fast schon nicht mehr, dass es der Fuchsbandwurm so verbreitet gibt.
Aber es wird noch viel darüber geschrieben, sowohl beim Bärensammeln als auch beim Pilzen, ja?
Ja, aber bei Bären ist das ja so, also ich muss jetzt wirklich lachen, weil die Bären wachsen meistens so auf 50 cm Höhe, 80 cm, 1 Meter Höhe. Es soll so Fabelwesen geben wie so Riesenfüchse, die sind glaube ich 3 Meter hoch und die kacken dann wirklich auf den Schauch, dann ist das alles quasi verseucht mit dem Fuchsbandwurm. Das ist nicht mehr. Welche Himbeere, der Fuchs geht dann in dornige Himbeeren rein und sucht sich da einen Platz in Stuhlen aus. Das ist also.
Heidelbeeren schon noch eher, die sind ein bisschen
niedriger. Heidelbeeren schon eher, aber Heidelbeeren gibt es natürlich auch. Gibt es auch drei verschiedene Sorten. Heidelbeeren, die ich also hier in der Region finde, die sind alle höher, wie ein Fuchs sein kann. Also die sind mindestens bei 40, 50 Zentimeter Höhe.
Was ist dran an der Geschichte, dass man Pilze nicht aufwärmen soll?
Das ist eine absolute Mär. Das ist eine Geschichte, aus der Fabelwesenzeit. Also, das ist auf jeden Fall ein absoluter Spruch. Das ist absolut nicht wahr. Nicht wahr. Natürlich kann man Pilzgerichte aufwärmen. Man soll sie allerdings nicht einfrieren und dann wieder aufwärmen. Weil dann auch wieder am Einweis, was passiert, also eine chemische Reaktion. Und das verändert sich dann. Und das kann dann Magen-Darm-Vergiftungen oder Lebensmittelvergiftungen auslösen. Und das soll man bleiben lassen. Also nicht einfrieren das Gericht, aber am nächsten Tag aufwärmen auf jeden Fall. Ich lebe noch.
Und was ist so schwer verdaulich an Pilzen?
Es ist die Zellstruktur des Pilzes allgemein. Da hat der Körper vom Mensch keine Enzyme, um das aufzulösen. Man nehme mal ein Beispiel, aber der ist natürlich da für Menschen überhaupt nicht genießbar, das ist der Knollenblätterpilz. Da reicht einer für uns beide Matze, der hat vielleicht 20, 30 Gramm und das reicht für uns beide, dass wir das Leben uns verabschieden vom Leben. Eine Nacktschnecke kann 1000-mal mehr als wir beide aufnehmen. 1000, die stirbt nicht. Die frisst sowas. Die ist resistent gegen das, aber wir nicht.
Was ist das für ein Gift?
Das ist das Gift Amanitin, also das ist ein Herzgift und sorgt natürlich für extreme Kollateralschäden. Also da sind alle Organe werden angegriffen, die Nieren, die Leber, die Milz, die Magen-Darm-Wände, egal was und vor allem Herzrhythmusstörungen bis zum Herztod. Das ist also kein Sterben, das ist ein jämmerliches Verrecken und Krepieren. Ich wünsche es keinem Menschen.
Qualvoll, wie oft kommt es vor?
Leider noch zu häufig. Weil die Pilzunfälle sind eigentlich die dümmsten Unfälle, die es gibt. Weil man nimmt keinen Pilz mit, den man nicht kennt. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es so viel tödlich Giftige gibt. Immerhin haben wir bei uns 18 Stück verschiedene.
18?
18 verschiedene. Und es gibt auch ganz andere üble Burschen, nicht nur die Knollenblätterpilze, von denen wir am meisten geredet. Ist im Gegenteil zum Fliegenpilz. Da gehört auch zu dieser Familie der Wulstlinge. Der Fliegenpilz ist nicht tödlich giftig. Das will ich nochmal betonen. Er ist nicht tödlich giftig. Fertig aus. Er ist magendarmgiftig. Man muss also auch kübelweise übergeben, aber er ist nicht magendarmgiftig. Das ist nicht mehr. Er ist nicht tödlich giftig. Es ist nicht mehr.
Aber 18 tödlich giftige Pilze, die hier in Südwestdeutschland oder in Deutschland.
In Mitteleuropa. Das, ganz klar muss man so sagen. Die sind wirklich übel. Und es gibt Pilze, es gibt auch Pilzbücher, da steht zum Beispiel drin, der Grünling ist ein toller Pilz. Es ist auch ein toller Pilz. Der schmeckt wirklich gut. Aber es gab schon tödliche Unfälle mit dem Grünling. Heute steht der Grünling, da wird immer davor gewarnt, wenn ich Bücher lese vor 20 Jahren, da steht der Grünling noch drin als hervorragend angepriesener Speisepilz. Jetzt hat sich irgendwo in Lappland, keine Ahnung, irgendwo da, also Lappland in Finnland, ja, oder Russland, da hat es mal Zeiten gegeben, da gab es halt weniger Ernte und weniger Pflanzen zu essen, die halt nicht da waren in dem Jahr. Aber es gab sehr viele Grünlinge. Und die haben dort Grünlinge massiv gegessen. Also gestern 300 Gramm, heute 400 Gramm, morgen 300 Gramm und so weiter. Und das halt viele aufeinanderfolgende Mahlzeiten dieses Pilzes verursachen, bei Menschen können verursachen, Rhabdomyolyse heißt es. Und es ist eine Art Erkrankung wie eine Autoimmunerkrankung, so ähnlich wie eine Autoimmunerkrankung. Das ist es ist so, dein eigener Körper entwickelt Abwehrstoffe gegen dich selber und dann hast du das Spiel verloren. Das kann tödlich enden. Das kann tödlich enden, auf jeden Fall. Deswegen warne ich davor, das zu machen. Ja, es ist halt so, jetzt haben die finnischen und die französischen, aber auch parallel die französischen Forscher gesagt, okay, wenn das mit dem Grünling so ist, habt ihr Mühe. Wie ist es denn mit anderen Pilzen? Was wirst du glauben, Matze, was kommt dabei raus?
Kann jeder Pilz das
entwickeln? Auch der Steinpilz kann tödlich sein.
Ach was.
Es ist leider Gottes wahr, ich sage es einfach einmal so, weil das, wer isst denn schon jeden Tag in 3-4 Wochen lang nur Steinpilz? Also, ich bin auch Pilzfan, aber beim besten Willen, also das geht nicht. Also auch der Steinpilz kann es verursachen, indem man ihn zu oft zu viel hintereinander isst. Da kann der Steinpilz Rhabdomyolyse machen. Und das ist einfach kann eine tödliche Krankheit, einen tödlichen Krankheitsverlauf haben, ganz einfach.
Der Körper entwickelt dann quasi eine Empfindlichkeit, eine Unverträglichkeit mehr als das.
Es ist so, dass sich dann einfach der Körper wehrt gegen das zu viele vom Gleichen und das verursacht halt, wie gesagt, weil da sind Stoffe drin, die man noch lange nicht erforscht hat, wo halt das verursachen und das haben sie herausgefunden, Gott sei Dank, weil sonst hätte es noch mehr Vergiftungen gegeben.
Also immer wieder ein bisschen durchwechseln, jeden Tag einen anderen Pilz dann.
Ja, oder? Nicht jeden Tag einen anderen Pilz, auch mal was anderes essen als wie Pilze. Und Pilze ist immer nur Beilage, niemals Hauptmahlzeit. Pilz ist niemals Hauptmahlzeit, das darf gar nicht sein. Immer ist es eine Beilage. Also Semmelknödel mit Pilzen. Und nicht Pilze mit Semmelknödel. Okay.
Aber gibt es nicht auch so Pilze, die man wie so ein Schnitzel paniert und dann ist es dann doch fast?
Gibt es viele. Man kann auch Steinpilze, einen großen Steinpilz kann man in Scheiben schneiden und den da auch panieren. Und, aber dann ist es halt so, ihn nur zu panieren, das ist, finde ich, langweilig. Also wenn man da kommt wieder die Kochkunst dazu. Also es verbindet das eine mit dem anderen. Ich finde es halt interessant. Ich mache das auch gern. Ich verwende bei meiner Panade für die Pilze immer 50% Paniermehl und für die anderen 50% setzt es sich aus drei Komponenten zusammen. Ein Drittel Haselnuss, gemahlene Haselnüsse, ein Drittel gemahlene Mandeln und ein Drittel Kokosnuss. Und das mische ich dann mit dem Paniermehl zusammen. Und dann wird der Pilz so paniert und langsam in Butter ausgebacken. Nicht in der Fritteuse, in Butter wird er ausgebacken, Butterschmalz. Langsam, ganz langsam und lang. Dass es goldbraun wird, wie ein Schnitzel aussehen soll. Das ist für mich der Riesenbowischt, kommt auf jeden Fall in Frage. Und natürlich der Parasol, auf jeden Fall. Das sind geeignete Pilze für Schnitzel machen. Oder genauso auch, wie gesagt, ein großer Steinpilz ist hervorragend. Das finde ich das Beste, was es gibt, was man panieren kann.
Ja. Was haben die dann eine andere Konsistenz? Was brauchen die, um dafür geeignet zu sein?
Erstens mal ist das die Größe. Die Größe ist eigentlich entscheidend. Beim Riesenbowischt, das ergibt sich automatisch, dass man davon Schnitzel machen kann. Und da ist auch ziemlich fest und das, seine Substanz ist eher fest als wie wässrig. Und Parasol, wer paniert einen feuchten oder nassen Parasol? Das geht gar nicht, der fällt zusammen. Und der Steinpilz, wenn er groß genug ist, und es gibt zurzeit richtig schöne große Steinpilze, bis zu 500 bis zu, mein schwerster Steinpilz war 1,3 Kilogramm schwer.
Ein Stück?
Ein Pilz. Der hatte ausgesehen hat einen Durchmesser im Stiel von 14 cm und der Hut hatte also fast eine Größe vom Sturzhelm. Ein Fahrradsturzhelm war es auf jeden Fall.
Und der fällt dann nicht zusammen, oder? Weil Pilze schnurpseln doch oft so zusammen und wenn der dann.
Also die Scheiben sollte man schon aus. Wenn man den Steinpilz oder den Riesenbowis schneidet, also Scheiben schneiden von 1,2 cm dicke, auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, lange durchbraten bei mittlerer Hitze und dann wird es hervorragendes Gericht.
Nochmal zurück zu den gefährlichen Seiten des Pilzesammelns oder das, was sich da im Wald verbindet, wie das erfordert ja dann noch viel mehr, wenn du auch Pilz-Sachverständiger bist, das das kannst du ja nicht eigentlich nur anlesen, sondern das musst du ja irgendwo auch.
Das musst du kurz mitmachen, das ist klar. Das muss man einfach auch. Das ist auch so. Das wird mit dem Pilzhaarverständnis, das wird vielleicht wahrscheinlich sogar ein bisschen überbehördet, aber trotz allem, ich meine, das ist ja schon eine Art Halbstudium von Mykologie. Das ist schon lange Zeit damit sich beschäftigen und sich wirklich richtig gut auskennen damit und dann aber auch wissen, was muss man machen, wenn sowas passiert. Wie reagiert man? Und es ist ja so, viele Ärzte in der Klinik wissen ja nicht, die wissen zwar, dass der Mann oder die Frau Pilze gegessen hat, aber sie wissen nicht, welchen Pilz. Und die Vergiftungserscheinungen sind halt doch verschieden. Und wenn der jetzt, was man auf jeden Fall verhindern sollte, dass man denjenigen, der Pilzvergiftung hat, zum Erbrechen bringt, ja, das kann genau das Gegenteil verursachen, dass die Vergiftung noch schlimmer wirkt. Das ist also, das sage ich also jedem, rate ich jedem, ja, nicht zum Erbrechen bringen. Mhm. Bevor nicht der Pilzsachverständige gesagt hat, der hat das und das gegessen. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig.
Was kann da passieren?
Ja, der Verätzung in der Speiseröhre und also das sowieso. Und dann also wirklich richtige schwere Schäden. Also auch, da könnte es also die Pilzvergiftung noch beschleunigt werden. Bei der zum Beispiel die Amanitine, das ist ja ein Herzgift. Es enthalten diese Knollenblätterpilz oder auch der Gifthäuptling, der oft verwechselt wird mit dem Stockschwämmchen. Stockschwämmchen schmeckt hervorragend, aber so ähnlich, genau gleich sieht der Gifthäuptling aus. Allerdings, es gibt einen Unterschied, den kann man feststellen. Das ist auf jeden Fall klar, mit bloßem Auge. Der Gifthäuptling hat einen glatten Stiel und der Stockschwämmchen wächst immer mit einem rauen Stiel. Er hat Härchen drin. Ja. Wenn also auch Stockschwämmchen können auch die Härchen verlieren, indem es zu viel regnet, dann sage ich denjenigen, die sammeln, lieber stehen lassen, bis sie so sicher sind, dass es ein Stockschwämmchen ist, dann ist es okay. Ja, also. Aber es gibt dann auch Gifte wie Orelanin. Das enthalten die Rohköpfe. Ja, und die sind Orelanin ist ein reines Nierengift. Da ist die Latenzzeit bis zu 3 Wochen. Also wenn wir heute Mazedon und ich heute ein Essen essen mit Pilzen und morgen irgendwas Leberkäse und dann Gulasch und egal, in 3 Wochen kann es sein, du und ich haben keinen Harndrang mehr, keinen Durst mehr, aber auch keine Nierenfunktion mehr. Das ist bei null. Du stirbst, du verreckst schimmerlich. Das ist ein Krepieren und Verrecken.
3 Wochen lang?
Bis zu 3 Wochen kann die Latenzzeit betragen bei den Rohköpfen. Da gibt es 3 tödlich giftige allein bei den Rohköpfen.
Und was macht man da dann? Also, wenn du so Anrufe kriegst, du kriegst Anrufe aus der Klinik oder ja, was, ja?
Das kann mal passieren, dass ich nachts Anruf bekomme, also, dass ich in die Klinik fahren muss, wegen Pilzvergiftung. Es ist einfach so, ich frage, das Erste, was ich frage, gibt es Pilzputzreste? Wenn nicht, dann ist es wirklich so, dass ich muss mir dann machen, wenn da noch ansprechbar oder die ansprechbar sind, was sie gegessen haben, dann frage ich, was haben sie gesammelt, was haben sie geschaut? So war es erst jüngstens im Zollern Alpgebiet in der Bayerner Vergiftung. Also nicht jüngstens, letztes Jahr war das. Das war noch gar nichts. Da hat ein junges Pärchen hat gesammelt und die haben gesagt, ja, sie haben Perlpilze mitgesammelt. Da war mir gleich klar, es ist eine Pantera-Vergiftung, also auch eine Panda-Pilz-Vergiftung ist das. Und das ist, das müssen die Ärzte wissen, dass es so eine Vergiftung ist. Dann wird halt dementsprechend dann die Gegenmaßnahmen eingeleitet. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, wenn es nach 24 Stunden erst festgestellt wird, er hat eine Pilzvergiftung, kann ich nichts mehr machen und auch kein Arzt der Welt kann irgendwas machen, der ist zum Tode verurteilt, derjenige. Nach 24 Stunden ist es definitiv zu spät.
Da ist das Gift schon so weit das im Körper, oder?
Es ist dann eine Kapillarvergiftung in die gleichen Kapillaren des Körpers. Da kann kein Arzt und kein Professorenteam, das beste Professorenteam der Welt, kann nicht mehr helfen. Das geht nicht mehr. Er ist zum Tod geweiht. Das ist besser, man gibt ihm eine Spritze, dass er gleich stirbt. Weil das ist, die gehen die glatten Wände hoch, die Leute. Die gehen die glatten Wände hoch.
Aber nicht bei jedem Gift? Oder ist es.
Bei allen Giften, von den Pilzvergiftungen ist also, das ist kein schönes Sterben. Das ist, ich sag's noch einmal, ein grausames, furchtbares Krepieren und Verrecken.
Also man hat nur 24 Stunden Zeit.
Maximal.
Und wenn man es nicht merkt vorher, wie bei diesem Nierending da, dann hat man keine Chance mehr.
Ist man dem Tode geweiht, ganz einfach.
Und in den 24 Stunden, was kann man da alles machen?
Das machen dann die Ärzte, die machen dann die dementsprechenden Maßnahmen ein mit Gegengiften und deswegen müssen sie wissen, was das für eine Pilzvergiftung ist. Deswegen werden wir gerufen, die Pilzsachverständigen, wenn es dann soweit ist, dass wir dann in die Klinik gehen müssen, dann sagen wir dann klipp und klar, okay, das ist eine Pantera-Vergiftung oder das ist eine Muscarin-Vergiftung oder das ist eine oder Organellenvergiftung. Da werden die Ärzte dann dementsprechend sofort die Maßnahmen eingehen und dann ist der Patient in ein paar Tagen über dem Berg.
Was gibt es da für Maßnahmen?
Also das sind die medizinische Gegenmittel, Gegengifte, wie bei Schlangengifte genau das gleiche. Ähnlicher Verlauf.
Magen auspumpen hilft auch nicht?
Das hilft dann schon, aber wenn man weiß, was er hat, was der Patient gegessen hat. Ja, nicht viele. Aber immer toll ist, wenn sie nicht nur Rauhköpfe, sondern auch Hautköpfe gegessen haben, weil die Hautköpfe sorgen automatisch dafür, dass er spucken muss, dass er sich erbrechen muss. Und das sorgt dann dafür, dass dann der Pilz auch diese Rauhköpfe rauskommen. Ja? Und das ist dann für jeden Pilzhauer ein dankbares Gut.
Eine Doppelvergiftung sozusagen.
Ja. Also die Magen-Darm-Vergiftung, die verläuft halt meistens mit heftigstem Erbrechen. Also ich habe schon Leute erlebt, die haben sogar ihre eigene Galle gespuckt. Das ist so, die spucken ihre eigene Galle.
Das die hängt definitiv dann noch dran, oder? Ist löst sich ab?
Die wird zum Teil angefressen, aufgelöst. Und die müssen so heftig erbrechen, die Pilze verursachen so heftige Krämpfe, dass es also bis zum Gallenspucken kommt.
Na, aber halt so. Tödlich ist es nicht. Dann
tödlich ist es nicht, aber es gibt halt Pilzvergiftungen, also sage ich mal, wenn sie zu viel Fliegenpilze, ist eigentlich alles toxisch, klar, Fliegenpilzvergiftung ist toxisch. Es gibt manche Leute, die experimentieren mit Fliegenpilz als Drogenpilz, in Anführungsstrichen, aber ich rate davon echt ab, weil das ist ein toxisches Gift und das ist nicht so sehr bekömmlich für die Magen, Schleimhäute für die Magen allgemein, das würde ich einfach abraten, das ist Blödsinn.
Ist auch dann dauerhaft oder die Schäden, bis die wieder behoben sind, das dauert auch eine Weile.
Das kann sein, das ist nicht mehr so reparabel, wie es eigentlich mal, dass es mal so wird, wie es mal war.
Warum heißt der eigentlich Fliegenpilz? Ist das nicht auch so eine Hexengeschichte?
Nee. Fliegenpilz heißt deswegen Fliegenpilz. Ich habe erst neulich welche gesammelt, weil ich es nächstes Jahr im Frühjahr mache. Ja, logisch jetzt gerade, da ist ja wenig Fliegen. Also, wollen wir eigentlich ausschalten, das Handy?
5 Euro in die Kaffeekasse heißt
das. Ja, okay, das machen wir dann. Aber es ist ja so, Phrasenkasse. Nee, es ist so, der Fliegenpilz wird, wenn man 10 Teile Fliegenpilz hat und man hat ein Teil Milch, man hört und staune, macht und kocht die Milch ein bisschen auf, aber nicht zu heiß. Also so, dass es ein bisschen köchelt. Und macht das so wie so eine Art Brei. Und macht dann den Brei in Schalen rein, von Tonschalen oder sonst irgendwas. Also Glasschalen, die kann man dann auch nach abwaschen und spülen. Das ist dann kein Gift mehr übrig. Ja? Wenn man es richtig spült, ist das alles gut. Und stellt es dann irgendwo auf verschiedene Plätze, wo keine Kleinkinder rankommen, die an den Brei rumnagen oder ein Löffelchen probieren. Und dann wird man feststellen, dass der Fliegenpilz, deswegen ein Fliegenpilz hat, weil da viele Fliegen drin liegen. Die Fliegen, die gehen mit dem Rüssel ran und saugen an dem Brei und bleiben aber dann auch liegen. Das ist der Fliegenpilz.
Man klebt sozusagen, das ist so ein Fliegenfänger.
Die sterben. Weil die vertragen das Gift nicht, das ist für die Fliegen tödlich. Deswegen heißt der Fliegenpilz.
Also so ein natürlicher oder Fliegenfänger.
Ja, da wurde im Mittelalter sehr, sehr oft, wurde das in Bauernhöfen, wo es wahnsinnig Fliegen gab, klar, logisch, wurde das verwendet und gemacht. Und so hat der Fliegenpilz den Namen bekommen, Fliegenpilz.
Du machst das auch für dich?
Ja, ich mache das auf jeden Fall auch. Im Frühjahr wird der eingefrorene Fliegenpilz zum Brei verarbeitet, und die ersten Fliegen kommen und dann wird es überall in die Fenster aufgestellt und habe ich so eine Wohnung ohne Fliegen.
Gehen dann nur die Stubenfliegen rein oder alle Arten, also auch Fruchtfliegen?
Fruchtfliegen zum Beispiel, ne? Die lieben ja diesen Geruch des Fliegenpilzes. Ja, ja. Aber es ist einfach so, da kann natürlich sich auch ändern, mit Fliegen geht, da kann man sich vor Fruchtfliegen schützen, aber es ist ja so, du kaufst ja mit der Frucht die Eier auch schon ein. Das ganz schützen vor den Fliegen kann man sich nicht, das geht einfach nicht. Ne?
Und wie riecht es für uns? Riecht es nicht dann auch die Wohnung?
Wir riechen dann gar nichts. Das ist neutral. Also, uns tut es gar nichts.
Eine Fliegenpilzmischung mit selbstgemachten Fliegenpilzsud aus Milch und Fliegenpilzen schützt vor Fliegenbefall im Sommer. Was ist Pilz eigentlich für ein Wesen? Das ist ja, kann man sagen, Pflanze ist es nicht, das ist was Eigenes, gell?
Es ist keine Pflanze, es ist kein Tier, es ist kein Mensch, es ist kein Fisch, es ist einfach eine eigene Gattung, die auf dieser Erde schon seit Anfang an lebt. Ohne Pilze ist kein Leben möglich. Beispiel Wald. Würde es keine Pilze geben, ja, hätten wir keinen Wald. Ja, der Wald braucht Pilze, Pilz braucht Wald, Wald braucht Pilze. Die haben viele Leben, als über 1000 Pilzarten leben als Mykorrhiza-Partner, als in Symbiose mit den Bäumen. Und da sind wir jetzt beim Thema, das ich natürlich unbedingt ansprechen will, auf jeden Fall. Weil es gibt ja bei uns Gesetze. Jetzt gibt es das Naturgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ist das. Das besagt dann, dass man maximal 1 Kilogramm Pilz pro Tag sammeln darf. Es erzeugt genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich sein soll, weil der Pilzsammler verteilt den Pilz im Wald. Wir haben weniger Pilze im Wald, in dem das Gesetz so stark in letzter Zeit wird es ja immer, jedes Jahr im Frühjahr kommt, es dürfen nur, die Pilze sonst dürfen nur 1 Kilogramm gesammelt werden. Es ist der größte Schwachsinn, den es auf dieses Erzboden, Gottes Erzboden, ein Gesetz gibt. Es gibt seit 30, 35 Jahren ein Gesetz oder einen wissenschaftlichen Befund, die haben 30 Jahre lang geforscht und forschen immer noch, an der Uni Basel zum Beispiel. Die haben klar bewiesen, dass der Pilzsammler den Pilz nicht zerstört, sondern sogar eher vermehrt, aber nicht zerstört. Das kann man nachlesen im Internet, in Google, egal wo. Man kann es auf jeden Fall nachprüfen. Das ist, also ich erzähle hier keine Unwahrheit, ich erzähle die Wahrheit. Und auch so, inzwischen gibt es bei uns diesen Pilz im Rammert, im Schönbuch, im Schwarzwald, überall in allen Welten Deutschlands. Ist er inzwischen heimisch geworden, das ist der sogenannte Tintenfischpilz. Ja? Er sieht rötlich aus, sieht aus wie ein Tintenfisch und hat schwarze Punkte drauf. Im Alter stinkt er brutal. Also das kann man auch nicht essen. Dieser Pilz ist ein Fremdling aus Australien. Der wurde eingeführt in Europa von Seefahrern. Zuerst in England. Klar, die englische Seefahrer waren Gefangene nach Australien gefahren und haben auch Handel betrieben. Und das sind sie aber, es waren keine Häfen wie heute. Das muss man sich auch vorstellen. Die haben irgendwo am Meer geankert, sind mit dem Boden ans Land gerudert und sind dann übers Land 30 Kilometer in die Ortschaften reingelaufen und haben sich dann Waren ausgetauscht oder sonst irgendwas, sind aber auch durch Wälder gelaufen und hatten an den Sporen, weil sie ja nur ein paar Schuhe hatten, das Leben lang, die Sporen an den Schuhen. Sind wieder zurückgekommen nach England und sind dann durch die englische Wälder durchgelaufen und da ist der Pilz zum ersten Mal aufgetaucht. Und es ist schon im europäischen Festland in jedem Wald anzufinden. Also der Pilzsammler verteilt den Pilz im Wald, der löscht ihn nicht aus. Denn was wir dort sammeln im Wald, sind ja nur die sogenannten Fruchtkörper, die sich oberirdisch zeigen. Man muss sich vorstellen, wie ein Baum würde seine Äpfel nach unten fallen oder hängen und will auch geändert werden. Ja? Und der Pilz drückt seine Fruchtkörper nach oben und innerhalb von ein paar Tagen sind die Fruchtkörper verwest. Was jetzt dazu kommt, wenn man die Pilze rausdreht, ist es immer, wenn man es richtig macht, kann kein Pilzsammler einen Pilz ausrotten. Im Gegenteil, er verteilt den Pilz im Wald. Das ist einfach Fakt.
Und was liegt dann dieser Regelung zugrunde?
Als Sie gesagt haben, es gibt weniger Pfifferlinge, weniger Steinpilze, aber es ist alles nicht wahr. Ich sage, das ist nicht wahr, so wie es ist. Wenn man es richtig macht, ich komme seit 50 Jahren an die gleichen Plätze und finde genauso gleich viel, noch mehr Pilze wie vorher. Bei mir, in meiner Selbsterfahrung, gibt es Wälder, Gebiete. Eins ist im Schönbuch, kann ich aber nicht verraten, wo das ist ja klar, weil sonst ist der Schönbuch gefüllt mit diesen Leuten. Da komme ich aus einer Fichtenschonung raus und gehe dann 250 Meter über einen Grünstreifen in eine Eichen- und Buchenschonung. Und auf dem Grünstreifen hat es jahrelang keinen Pilz gegeben. Ja. Seit 11 Jahren, jedes Jahr, allein auf diesem Weg, kann ich korbeweise Steinpilze und Pfifferlinge sammeln. Wieso? Weil ich immer mit Körben, mit den Pilzen über genau diesen Weg gelaufen bin und hat sich mit der Zeit haben sich die Sporen fallen lassen. Eine Spore wird keimt, wenn sie feucht wird. Also wenn sie auf den Boden fällt, keimt sie. Und die entwickelt sogar einen Faden von 1,5 bis 2 Zentimeter Länge. Und das sieht aus wie ein Spinnfaden. Also es ist wie so ein Spinnfaden. Die sind beidgeschlechtlich. Also die haben sowohl weibliche wie männliche Fähigkeiten. Wenn sich zwei Spinnfäden treffen, dann entsteht ein neues Mitzell.
Und das hast du quasi selber angelegt an der Stelle, weil du das immer begangen bist, hast.
Das ist quasi durch Zufall, weil ich halt immer gewohnt bin, diesen Strecke so zu gehen, dass ich einfach, auch dort in den verschiedenen Wäldern gibt es verschiedene Pilze, logisch. Verschiedene Bäume haben verschiedene Pilzpartner. Und da gehe ich immer den gleichen Weg, ja, weil es anders eigentlich gar nicht geht, weil es noch dickig, da gehe ich nicht durch, das ist mir dann zu dickig mäßig auch. Ja. Aber das ist einfach, habe ich festgestellt, dass da immer mehr, irgendwann bin ich drauf gekommen, das heißt, ich der Verursacher von dem Ganzen bin. Also ich kann es auch belegen, wenn man zusammen mit mir zusammen geht, kann ich das also, wenn es also, soll ich mal irgendwie einen Prozess führen gegen irgendjemand, dann kann der zu mir kommen und dann gehe ich mit dem diesen Weg, mit dem Richter und sage, so und so sieht es aus. Kann auch Fotos beweisen, dass es so ist.
Inwiefern wird das kontrolliert auch, ne, diese Ein-Kilo-Regelung?
Also, mir ist ja noch keiner begegnet, der es kontrolliert, aber es gibt ja Zeitungsberichte über Pilzkontrollen, wie sie einen verdonnern oder mehrere Leute, Rentner zu Geldstrafen verdonnern. Ich sage noch einmal, ein Pilz, man kann den Pilz niemals ausrotten, der schadet dem Pilz nicht, egal wie viel er sammelt. Und auch die Horden von Russen, die beschrieben werden, und von Polen und von Osteuropäern. Mir sind noch keine Gruppen von Osteuropäern in massiven Bussen und sind wir noch nie begegnet. Ich komme jeden Tag in den Wald, wenn die Pilze so ist. Also das ist, ich finde es irgendwie alles, das ist alles so auch Fremdenhass ausschüren. Das finde ich einfach nicht okay. Ja, das geht nicht. Ja.
Und welche Fehler kann man trotzdem machen beim Pilze sammeln, außer dass man den Falschen mitnimmt?
Also was, man muss nicht unbedingt den Falschen mitnehmen, man kann eigentlich durch die Art und Weise, wie man sammelt, kann man natürlich den Pilz echt schaden. Erstens, zu junge Fruchtkörper, die noch keine Sporen entwickelt haben, Babys quasi, Mini-Babys, Säuglinge aus dem Boden rauszudrehen, das ist Blödsinn, das bringt doch nichts. Ja, dann kommt man lieber 3 Tage später wieder, dann ist der Pilz schön groß, ja, es geht ratzfatz. Was auch nicht geht, ist auf jeden Fall, dass man Plastiktüten verwendet. Das ist ja das, was ich, da erlebt jemand einen Sturm, wenn ich da im Wald bin. Und er hat Plastiktüten dabei. Und ich bin auch im Wald. Das ist besser nicht so, das ist nicht ratsam, mich im Wald dann anzutreffen, weil da gibt es einen Einlauf.
Warum?
Innerhalb von kürzester Zeit kann jeder Speisepilz zu einem heftig magen-darmgiftigen Pilz werden, indem man ihm die Luft abdreht. Ja, die Pilze leben ja noch weiter. Die sind ja nur die Fruchtkörper, die leben aber trotzdem, auch wenn man sie ausgedreht hat, die leben noch weiter. Und die müssen atmen. Und das ist einfach so, da wird die ganze Zellstruktur des Pilzes wird total verändert. Es kann wirklich zu heftigen Lebensmittelvergiftungen führen, also zu heftigsten Lebensmittelvergiftungen führen. Also sehr, sehr gefährlich, das zu machen mit Plastiktüten. Immer Körbe mitnehmen. Körbe. Es gibt genügend Körbe. Ja. Es gibt auch hier in Tübingen ein bekanntes Korbhaus. Ich muss es nicht extra noch erwähnen. Aber der flechtet die Körbe selber, kauft die Körbe auf. Und ich kann wirklich tolle Körbe für die Pilzsammlerei mitnehmen. Und ja, das kann man einmal, kauft man sich einen Korb, der hebt 10, 15 Jahre lang einwandfrei.
Und das ist der eine Fehler, den man auf keinen Fall machen darf.
Den darf man auf keinen Fall machen. Dann ist es so, dass viele Leute Pilze auch noch waschen. Wenn sie heimkommen, waschen sie dann mit Wasser. Steinpilze, beispielsweise, da muss ich lachen, weil der Steinpilz hat ja unten einen Schwamm. Und ein Schwamm saugt sich bekanntlicherweise mit Wasser voll. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und dann ist es einfach, der Pilz ist dann zerstört. Das ist also, das ist lächerlich.
Wie? Wenn man ihn wäscht, zerstört man ihn?
Pilze wäscht man nicht, die Pilze putzt man mit Pinseln und so weiter. Ja, es gibt so viele tolle Sachen, Möglichkeiten. Ein trockenes Geschirrtuch, wir haben einmal mit der Kappe und macht unten das, wenn irgendwas drin sein, aber meistens ist der Pilz wunderschön, macht den Schülerreib, den Schül ein bisschen fester ab und schon ist es gut, weil danach kommt er wieder geschnitten und wird dann gebraten und was soll der Pilz haben, was? Also das ist eine mehr, dass es dadurch irgendwie schlechter schmeckt oder nicht so bekömmlich sein soll.
Also Wasser kommt an deine Pilze auch nicht ran?
Auf keinen Fall. Der einzige Pilz, den ich auch mit Wasser wasche, und das ist jetzt die große Ausnahme, das ist die große Glucke. Das ist ein Parasit, dieser Pilz befällt aber nur kranke Kiefern. Deswegen ist er eigentlich auch ein dankbarer Pilz für den Förster. Wenn der Förster irgendwo eine große Glucke sieht, der Baum bekommt ein schönes, rotes, blaues Kreuz. Das heißt automatisch, im nächsten Jahr steht der Baum nicht mehr. Der wird gefällt. Deswegen bin ich froh, wenn ich vor dem Förster die große Glucke finde.
Das heißt dann aber auch, ja, dann gibt es im nächsten Jahr keine große Glucke mehr.
Doch, die große Glucke ist sondertreu. Die wächst dann jedes Jahr einmal unterschiedlich, je nachdem, wie viel es regnet, Niederschlag es gibt, und wie der Baum noch aufnimmt an Wasser. Ist sie kleiner, größer, kleiner, mittelgroß, sie wird unterschiedlich groß. Es ist nicht jedes Jahr gleich groß, aber sie wächst auf jeden Fall am gleichen Ort. Also wieder ein Beispiel dafür, dass der Pilzsammler den Pilz nicht ausrottet. Es ist aber so. Es geht nicht, es kann er nicht.
Woher kommen diese ganzen tollen Pilznamen? Krause Glucke ist ja wirklich auch, da erinnert an eine Henne, ja? An
genau, die heißt im Norddeutschen heißt sie auch fette Henne. Weißt du, hervorragend, genau, das ist, du spielst mir die Bälle zu, ich mache sie dann ins Tor rein. Also, es ist so, die große Glucke sitzt wie eine brütende Henne vor der Kiefer. Oder aber selten auch vor der Eiche. Es gibt aber auch ganz seltene Fälle an Fichten, große Glucke. aber eigentlich ist es ein Kieferparasit, der den bereits toten Baum befällt. Es gibt, ich habe während meiner Pilzzeit, einem meiner Pilzkurse habe ich mit einem leider verstorbenen Dozenten Walter Petzold im Hornberg im Schwarzwald, waren wir in einer Sägerei, haben wir einen Baum der Länge nach, haben wir den aufschneiden lassen und es sieht echt toll aus. Also die Sägerei, das haben die super gemacht. Da wurde gezeigt, das war eine große Glucke davor gesessen und da hat es dann, das sieht aus wie ein einziges Spinnen, der Baum ist innen drin hohl und ist voll mit Spinnengewebe, also mit Zellen, mit Pilzgewebe, das sieht genau gleich aus, also ähnlich, ja. Und es war toll, das mal zu sehen, wie da ist das, die ist mit Zellen nicht im Boden, nicht im Erdreich, es ist nur im Baum drin.
Von innen aus aufgefressen so ein bisschen dann auch.
Ja, es ist ja so, der Baum ist ja bereits schon angeschlagen, tot. Aber es ist einfach so, dass sich dann der Pilz dort im Baum entwickelt, je nach Größe, wie der dort hoch, lang wird, breit wird und dick, ist dann auch unten der Fruchtkörper. Er bildet nur einen Fruchtkörper aus. Und das sieht man, das ist dann halt eine massive Pilzansammlung.
Und wie schmeckt sie, die grause Glucke?
Also ich finde sie eines der leckersten Pilze, die es überhaupt gibt. Bei mir ist sie auf Rang 5 im Speisegeschmack, wie sie schmeckt. Also auf Platz 5 ist sie auf jeden Fall.
Und dann machen wir nochmal deine Top 5.
Top 1 ist ganz klar, mit Abstand, die Morgel. Es gibt nämlich auch dort wieder vier verschiedene Morgel: Käppchenmorgel, Spitzmorgel, die ist schwarz, die gemeine Morgel, allgemein. Ja, können unterschiedliche Farben, grau, braun, dunkelbraun, schwarz. Und eigentlich die beste Morgel ist eigentlich die Maimorgel, die Speisemorgel, die karamellig, cremig aussieht. Wer einmal eine Morgel gegessen hat, weiß, von was ich rede. Das schmeckt hervorragend.
Wo und wann findest du die?
Im Mai oder im guten April, wenn das Wetter mitspielt, dann ist es. Im Frühjahr gibt es die Morgel. Wenn es im Frühjahr, das heißt aber auch im Winter schon, wenn es Niederschlag gab, also auch Schnee, auch das spielt eine Rolle. Wenn es Schnee gab und auch, oder auch Regen. Ja. Und das reichlich, sodass der Boden gut durchdrängt ist, kommt es zu Überflutungen. Und meistens ist ja die Morgel zu finden an den Flüssen, an den großen Flüssen oder auch an Bächen, in den Rheinauen oder in den Donauauen oder an Neckarauen, im Schönbuch, in den Bachauen, in den Auwäldern findet man Morgeln oder auch in Parks kann man die auch finden, die meistens auch durch irgendwelche Bäche durchflutet werden. Und die Morgel ist ein sehr geselliger Mensch und tritt jedes Jahr massiv auf, also richtig stark auch. Aber es gibt Ausnahmen, da setzen sie ganz aus. Da kommt nicht eine Morgel.
Gibt es nicht auch Stinkmorgeln?
Die gibt es auch. Die ist sogar essbar als Ei. Wenn sie noch im Ei drin ist, ist sie essbar. Aber wenn sie mal austreibt, wird keiner sie wegen dem Geruch essen wollen.
Also, Top 2, was ist das?
Top 2 ist auch da muss ich sagen, da gibt es für mich keine andere Möglichkeit. Es ist natürlich ganz klar der Steinpilz. Der Herrenpilz ist der hieß ja früher Herrenpilz, weil die Wälder sind ja auch zum Teil privat. Es gibt ja das Waldbegehungsrecht, das ist ja für jeden Menschen erlaubt, durch den Wald zu spazieren, das ist ganz klar. Aber es gibt Privatwälder und es ist ja nicht verboten, Pilze zu sammeln. Aber in den Privatwäldern, es war halt früher König oder Fürst oder egal, Graf und so, ja, zu, egal was. Mussten diejenigen, die Pilze gesammelt haben, 10% ihres Pilzfundes bei den Adligen abtreten.
Der Zehnte.
Ja, so ist es.
Aber
deswegen heißt der Herrenpilz, Steinpilz.
Und der ist besonders lecker. Ja,
ja, und der, vor allem der tritt ja auf manchmal in unglaublichen Mengen, kann man sich gar nicht vorstellen, weil er halt, wie gesagt, ein Mizell ist, der Pilz ist das größte Lebewesen der Welt. Es gibt kein größeres Lebewesen als der Pilz, wurde festgestellt, das ist alles nachgewiesen. Allein in den USA gibt es, glaube ich, über 3 Bundesstaaten. Oregon, Washington und, glaube ich, Arizona. Ist Utah kann auch sein.
Ein Pilz.
Ein Pilz, das Geflecht so groß ist. Also, ja, aber genau, da gibt es einen Trickfilmer aus Gommeringen, ja, die wunderbare Welt der Pilze. Und der hat gesagt, oder bedeutet ein Beispiel darauf hin, wenn ein Fruchtkörper, dieser Pilz nur einen Fruchtkörper hochtreiben würde, wäre das höher, wie das leider eingefallen damals existierende World Trade Center. Der Fruchtkörper höher als dies und größer als dieses Gebäude.
Puh. Und warum heißt er Stein? Hat er auch mit wächst er in der Nähe von Steinen?
Der Steinpilz. Ja. Der Steinpilz hat den Namen bekommen Steinpilz, weil er so hart ist wie Stein. Also der kann so hart werden wie Stein. Also der ist wirklich, also es gibt wirklich sehr, sehr feste Steinpilze. Und die fühlen sich richtig an wie Stein. Und es ist ein tolles Gefühl, sie anzufassen. Und das ist einfach, und das schmeckt halt auch wirklich lecker. Und kann man auch in wunderbaren Arten, es gibt tausende von Arten, den zuzubereiten. Und die finden einfach lecker.
Platz 3?
Platz 3, das teilen sich viele Pilze. Rotkappe, Ziegenlippe, hervorragend. Und eigentlich sehr, sehr, muss ich erwähnen, den Rotfußröhrling, der gerade massiv in den Wäldern wächst. Der wächst allgemein massiv viel. Da kann schon mit der Sense reingehen. So viele Pilze hat es im Wald.
Zum Schluss vielleicht nochmal eine Sache zum Wald an sich auch. Es heißt ja jetzt überall, ja, die Buchen im Schönbuch sind hier schon total geschädigt. Der Wald leidet unter der Trockenheit. Wie siehst du das auch mit Blick auf die Pilze?
Also ich sag mal so, also mit Blick auf die Pilze sage ich mal ganz klar. Also meine Meinung ist, der größte Feind des Waldes ist, oder des Pilzes ist, ich muss es leider so sagen, ist der Förster mit seinen Waldarbeitern. Weil heute werden ja nicht mehr die geschlagenen Bäume mit den Pferden rausgerückt, ja, was ja für den Wald okay wäre. Aber jetzt kommt das, was ich schon die ganze Zeit sagen will. Ich danke dir auch, Matze, dass du mir das jetzt gerade zugespielt hast. Es ist einfach so, ich selber war in der Kindheit, in der Nähe von Frohndorf gab es gelbe Hänge. Die waren gelb, mit lauter Pfifferlingen. Aber durch den vielen Ausschlag von großen Bäumen, Nutzholz und Brennholz und weiß ich was alles, und vor allem durch die Benutzung mit den schweren Maschinen, da gehen sie ja in den Wald rein mit Raupenfahrzeugen oder mit Reifen, die machen bis zu zwei, also zwei, weil sie linke Seite, rechte Seite, die ziehen da Spuren rein bis zu einen Meter tief. Und das ist natürlich klar, das zermalt jedes Pilzgeflecht. Das dauert Jahrzehnte, bis sich da wieder ein Pilz entwickelt. Das wahrscheinlich nie wieder. Weil die Erde ist komprimiert durch das Gewicht der Maschinen und das ist alles nur noch Wirtschaft und nur noch Geld. Und das ist auch so, dass durch das, wenn es keine Pilze mehr gibt, sind auch die Bäume werden dann befallen. Mehr Schädlinge, gerade Borkenkäfer. Es ist bewiesen, dass durch die Pilze, wenn Pilze wachsen, da wo es Pilze gibt, sind die Bäume gesund. Weil die verhindern auch durch die Feuchtigkeit, wer der Pilz hat, ich glaube, 10-mal speichert er mehr Wasser ein wie der Baum selber. Durch die Stoffe, die er dem Baum liefert, durch die Zersetzung, schadet er dem Baum, der hilft dem Baum, stärker zu werden und zu überleben. Auch die Bäume sind alle miteinander verbunden, wissen wir, die können miteinander reden. Die wissen ganz genau, da gibt es Nahrungsquelle, da gibt es das und das und die teilen das auch mit. Ist ein gleicher Baum dort, dann stellt der eine Baum zu seinem Freund den Wurzelaustrieb ein und die gehen alle zu der Nahrungsquelle gemeinsam, werden die Wurzeln hingelenkt. Das ist seit jüngster Zeit ist es bewiesen, dass es so ist. Und was ich nicht gut finde, ist, dass im Wald der Förster zu sehr, ich war neulich im Schönbuch, da, Beispiel, da hat es vielleicht maximal 12 große Fichten drin gehabt und vielleicht 6, 7 Kiefern. Die sind nebeneinander gestanden, aber schöne, wunderschöne Bäume. Der Platz ist mir, das war ein sehr beliebter Platz von mir. Da habe ich so manche Frau hingeführt. Echt toller Platz, idyllisch, wunderschön. Und der war jetzt total abgeholzt, was mich geärgert hat. Die haben vom Waldweg bis zu diesem Platz, der abgeholzt wurde, also eine Scheiße reingezogen von 500 Meter Länge. Da wurde also 500 Meter Wald kaputt gemacht. Und auch jeder Pilz, das Pilzgeflecht wird zerstört. Da habe ich auch nicht einen Pilz mehr gefunden. Nur wegen 15 Bäumen oder wegen, da muss ich echt fragen, da müssen wir doch eine Möglichkeit finden, dass man den dort wegen sowas, wenn jetzt der Forscher sagt, okay, der Baum muss hier raus, sie hat den Käfer, aber selbst wenn es so wäre, nehmen wir einfach einen Haflinger, die Pferde, die man früher benutzt hat, und rückt die Bäume auf biologisch gute Art und Weise raus aus dem Wald. Nur dass der Waldboden nicht komprimiert und zerstört wird, sondern dass er immer noch so locker wird, bleibt, wie er vorher war. Als immer noch das Pilzgeflecht existiert, dann hat der Baum, jede Nachwuchsbäume haben die Chance, dass es dort wieder Pilze und auch wieder Bäume gibt.
Aber das realistisch ist es doch nicht, oder? Dass die Förster oder dass die Waldwirtschaft, wenn der Wald als Wirtschaftsraum eben so gesehen wird, dass die dann wieder Pferde anschaffen, wo die Maschinen doch alles viel schneller machen, oder?
Ja, aber es ist halt, mir geht es halt auch um die Art der Weise der Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit ist einfach so. Was bringt mir das, wenn ich dann 500 Meter Wald kaputt mache und durch das ich vieles komprimiere mit am Boden? Fahren mit schwerem Gerät rein, da wächst dann links und rechts kein Baum mehr. Aber das ist, wenn der Pilz mal stirbt, wenn der Pilz nicht mehr existiert, wächst auch kein Baum mehr.
Also wäre es auch im Sinne der Förster, wenn sie ja das da umdenken würden.
Ja.
Vielen Dank, Nobbe, für deine Informationen und Anekdoten rund ums Thema Pilze und Geschichten aus dem Wald.